Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchrister. Und wir haben uns heute mal wieder vorgenommen, alltägliche Phänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und heute das große Thema Streit zum Zweiten. Warum? Weil wir haben eine E-Mail bekommen von Anja. Und zwar schreibt Anja folgendes. Darf ich das eigentlich so vorlesen?
Ja, klar.
Gut. Hallo ihr zwei. Ich höre total gern euren Podcast. Vielen Dank, Anja. Besonders spannend fand ich die Folge mit Streit. Aber sag mal, jetzt kommt's für dich. Sag mal, Konstantin, Doppelpunkt. Läuft das wirklich so ruhig bei dir ab, auch wenn du dich ärgerst? Ich würde mich mega über eine Antwort freuen. Liebe Grüße, Anja.
Ja, finde ich schön. Vielen Dank für den Input, für die Rückfrage. Macht vielleicht auch wirklich Sinn, das jetzt nicht per Mail zu beantworten, sondern einfach nochmal über das Thema zu sprechen.
Also ich habe auch mega lange drüber nachgedacht, weil du ja so ruhig und so gelassen über so ein emotionales Thema gesprochen hast. Da habe ich gedacht, das interessiert bestimmt ganz, ganz viele andere auch noch. Ist der Kerl wirklich so ruhig, wenn er sich streitet?
Naja, war ich nicht immer, ja. Mhm. Aber man macht ja auch eine Entwicklung durch. Ich hatte ja auch mal so ein Entwicklungscenter, Führungskräftetraining, wo einfach viele verschiedene Module drin waren und wo ich dann einfach über 2,5 Jahre auch die Zeit hatte, ja, über mich selber nachzudenken, über die Art und Weise, wie ich kommuniziere, was ärgert mich eigentlich, warum ärgert mich das? Und Streiten ist ja immer so ein Thema, wo ich anfänglich früher immer versucht habe, natürlich auch meine Interessen durchzusetzen, meine Meinung. Das kann ja ein richtiger Wettkampf werden. Ja? Wenn man gut argumentieren kann, gewinnt man ja oft, da muss man ja nicht mal inhaltlich recht haben. Und das ist aber eine Sache gewesen, so eine Kernessenz für mich, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich nicht schön, weil du hast eigentlich dann... Du hast zwar gewonnen, auch im Streit, ja, wenn du dann gut argumentierst oder vielleicht ein bisschen rumpolterst, aber du hast auch einen niedergemacht. So.
Und was sind denn so Themen, wo du sagst, wow, wenn die reinkommen, da geht mir vielleicht diese Ruhe auch mal flöten?
Gibt es mittlerweile nur noch ganz, ganz wenige Themen, weil ich einfach für mich beschlossen habe, dass ich auch nicht mit allen über alles reden muss. Also ich muss mich auch nicht immer beteiligen an irgendeiner Diskussion. Was ich generell vermeide aktuell auch, sind politische Themen. Da möchte ich mich einfach nicht austauschen. Da möchte ich jetzt auch nicht ewig die Zeit mit verschwenden. Man liest die Nachrichten. Man hat da seine Überlegungen sicherlich auch dazu und seine Gedanken. Aber ich muss ja auch nicht immer mit jedem über alles reden. So dass ich da schon viel umschiffe einfach. Und sage, okay, ich halte jetzt einfach den Mund. Das fällt am Anfang schwer.
Aber das ist ja sehr rational. Also jetzt zeichnet sich Streit ja dadurch aus, dass wir psychologisch gesehen erstmal einen Unterschied wahrnehmen. Also du erlebst offensichtlich Welt oder eine Situation anders als ich. So. Und weil diese Situation oder sozusagen das Bedürfnis nach einem gleichen Verständnis der Situation mir bedeutsam ist, streiten wir dann. Das ist ja nichts Rationales. Das ist ja nicht, dass ich sagen würde, ich finde, du hast den falschen Reis gekauft und jetzt streiten wir darüber, was der richtige und was der falsche Reis ist. Sondern es ist ja eher so im Sinne von, mich ärgert das, weil ich eine bestimmte Vorstellung habe, weil ich unterbrochen wurde in meinem Gedankenfluss, der ein klares Ziel definiert. Und diese Unterbrechung erzeugt ja Frust. Und dieser Frust, der führt ja dann dazu, dass ich eben irrational bin. Wie machst du das, dass du sagst, ich bin gefrustet, ich bin ärgerlich, ich bin wütend? Und ich bleib dann trotzdem so, warte jetzt mit deiner Stimme, so ruhig.
Na, was mich zum Beispiel, ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer, also ich nehme immer die Öffis, um auf Arbeit zu kommen. Und aktuell ist
das
Thema. Kann
man denn leidenschaftlicher Bahnfahrer sein?
Na, also, indem man gerne S-Bahn fährt.
Immer?
Ja, ich finde das morgens gut. Ich brauche ungefähr eine halbe Stunde und das ist Zeit für mich. Dann Kopfhörer rein, dann kriege ich die Umwelt nicht so mit. Kann ich irgendwie Musik hören, was lesen. Komme also entspannt an auf Arbeit, weil ich diesen Berufsverkehr, den Stress gar nicht habe, mich über irgendjemanden zu ärgern oder schon das dritte Mal an der roten Ampel zu stehen. Das läuft eigentlich linear, planmäßig. Außer die fallen halt mal aus. Ne? Dann ist das so.
Das Pech. Kommt ja bei der Bahn ganz selten vor.
Ja, oder immer dann, wenn ich fahre, ich weiß es nicht. Ja,
ich habe tatsächlich eine Kollegin, die schafft das, dass die Bahn, wenn sie Bahn fährt, fallen die nie aus. Nie.
Ja, dann
kommen auch nie zu spät.
Dann ist das doch vielleicht ein Geschäftsmodell zu sagen, ja, buchen Sie mich für Ihre Bahnfahrt, mit mir kommen Sie pünktlich an.
Genau, da kann man sozusagen zur Bahncard dazu buchen.
Genau.
Ich denke, das wäre jetzt bei Zeiten von Corona, wäre das glaube ich tatsächlich noch, oder nach Corona und im 9-Euro-Ticket oder wie auch immer dann, vielleicht nochmal ein gutes Modell, ja. Ich denke mal einführen.
könntest du ja vermitteln tätig werden. Ne? Einfach eine E-Mail an hallo@potenziale-nutzen-podcast.de schreiben und einfach mal ein Gebot abgeben.
Ja, leiten genau. Das dann weiter. Ist das dann Arbeitnehmerüberlassung?
Das müssen wir uns mal in Ruhe irgendwie durchdenken. Ich hätte ja gesagt, das ist einfach nur so eine Vermittlungsgebühr.
Wahrscheinlich.
Ja.
Okay. Also. Aber ich wollte dich jetzt nicht in deiner Leidenschaft unterbrechen.
Nein, und dann ist das Thema Maske tragen ja einfach gesetzt. In der S-Bahn ist eine Maske aufzusetzen. So, jetzt würde ich behaupten, 30% setzen keine Maske auf. Mhm. Oder zumindest nicht richtig. Mhm. Ja, die hängt dann unter der Nase oder manchmal hängt sie über der Nase, aber der Mund guckt raus und das ist was, wo man ja schon irgendwo emotional
das werden kann. Das nennt sich dann übrigens Schlafmaske.
Vielleicht auch das. Über der Nase ist. Ja. Und das regt mich schon auf. So, aber was, ich überlege mir dann eben halt, was habe ich denn für Optionen? Ich könnte jetzt hingehen und sagen, dir ist es bestimmt nicht aufgefallen. Aber deine Maske ist von der Nase einfach so wie von einer Sprungschanze, ne? Einfach so runtergerutscht und hängt noch an deiner Oberlippe. Würdest du die einfach wieder hochziehen?
Ja.
So, aber was die soll Oberlippe. Denn? Beides. Ja, die Oberlippe und die Maske. Vielleicht schafft er das auch durch das Hochziehen der Oberlippe, die Maske wieder korrekt zu positionieren. Mhm. Die Frage ist doch nur, was erwarte ich denn als Gegenreaktion? In der Regel wird da keiner sagen, oh, vielen Dank für den Hinweis.
Genau, das ist mir bisher nicht aufgefallen.
Ist mir nicht aufgefallen, ich habe nämlich eine taube Nase. So, das heißt, ich werde irgendeinen blöden Spruch kriegen und gut ist, dann werde ich mich ärgern. Also habe ich für mich beschlossen, okay, ich sag mir dann halt einfach, okay, die können die Gebrauchsanweisung nicht lesen und dann ist das halt für mich gegessen. Also ich umschiffe diese Themen. Ich will gar nicht mit denen drüber reden, weil sämtliche Argumente, die ich vielleicht anführen würde, prallen da sowieso
ab. Na gut, aber das ist ja eine Konfliktvermeidungsstrategie. Die Frage ist ja, wenn du diese Möglichkeit, den Konflikt zu vermeiden, nicht hast, was tust du dann, um ruhig zu bleiben?
Das Erste, was ich mache, ich überlege lange, bevor ich antworte, mindestens 3 Sekunden. Das sorgt einfach bei meinem Gegenüber schon mal dafür, dass eine Unsicherheit entsteht.
Ah, okay, merkt man also auch, du gewinnst durch Verunsicherung des anderen.
Na, erstmal sitze ich aufrecht und nicht geduckt. Also ich nehme so eine typische Opferhaltung eigentlich nie ein. Und dann gucke ich die Leute auch an beim Reden.
Nein, nun mal, ich gucke mich weg. Also, wenn du jetzt, du streitest dich, du bist ja verheiratet glücklich und ich habe euch ja auch schon da aktiv erlebt, also zusammen und das ist wirklich ein Beispiel an Gemeinwohl, was dort zu sehen ist und an wirklich sehr liebevollem Umgang auch mit den Kindern oder trotz der Kinder.
Das fandst nur du jetzt lustig, ne? Mit den Kindern.
Naja. Vielleicht muss man zum Hintergrund sagen, Konstantin hatte vor kurzem Corona und dann war er tatsächlich eingeschlossen und weg von den Kindern. Und seitdem hat er sein Netflix-Wissen unglaublich erweitert. was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, also wenn ihr euch dann da streitet, was ja auch durchaus mal vorkommt, wie machst du denn das da? Ich meine, da kannst du ja nicht sagen, okay, also jetzt verunsichere ich dich ein bisschen.
Nee, das mache ich natürlich nicht bei meiner Frau.
Also wie kriegst du es dorthin, so ruhig zu bleiben?
Na, erstmal ist es ja so, dass meine Frau nicht einfach um die Ecke kommt und mich anpfeift oder anschreit oder respektlos mit mir redet, sondern die hat ja irgendeinen Grund. Das ist vielleicht nicht immer klar kommuniziert im ersten Moment für mich. Also ich erkenne dann vielleicht nicht sofort, okay, was ist denn das Thema? Aber ich habe ja ein unheimlich hohes Interesse, das rauszufinden. Also ich frage dann halt einfach viel. So, okay, habe ich was falsch gemacht? Oder ich verstehe es gerade überhaupt nicht.
Ja.
Also kannst du es mir anders erklären? Oder habe ich irgendwas verschlammt, vergessen?
Ja.
Ich frage einfach relativ viel und ich lasse auch ausreden. Weil also, ich finde, das ist dann ja so eine Treppe, die man geht, wenn man einen dann permanent unterbricht. Das ist schon so das Erste. Das Zweite ist eben halt auch, ich liebe meine Frau. Warum soll ich denn so mit der reden? Ich warte erst mal ab. So, und dann, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, das machen wir auch öfter, dass man sagt, du pass auf, ist vielleicht jetzt auch gerade ein blöder Punkt, um über das Thema zu reden, weil die Kinder sollen ins Bett, die Hunde müssen nochmal rausgebracht werden, können wir das nicht in einer Viertelstunde besprechen oder morgen, je nachdem. Also das einfach zu verlagern, zu sagen, komm, gib uns 5 Minuten und dann sagst du es mir einfach nochmal, weil dann haben wir diese Stresssituation nicht, wir haben unsere To-Dos alle erledigt. Da gehen auch bestimmt 20% der Diskussion ja schon mal weg.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Emotionen sind ja ganz massiv durch Hormone begleitet und die sind eben nicht zeitstabil. Das bedeutet, wenn man sich ärgert und man schafft es, vielleicht sogar mit einem guten Agreement mit dem Gegenüber, da einen Zeitpuffer reinzubauen, dann führt das tatsächlich dazu, dass relativ viele einem ersten Moment als unglaublich bedeutsam erscheinende Dinge wirklich weniger wichtig werden. Mhm. Und dann auch so dieses Streitpotenzial rausgeht. Also so Zeitpuffer dazwischen packen ist eine gute Strategie.
Das nächste, was wir eigentlich immer machen, wir setzen uns hin.
Ihr setzt euch hin.
Ich habe mal gelesen, ist schon lange her, das war ein Artikel zum Thema Kundenkontakt, aggressive Kunden. Mhm. Und da stand drin, man kann im Sitzen nicht schreien. Mhm. Also laut schreien. Mhm. Die Leute müssen aufstehen, um wirklich Luft zu holen, richtig zu schreien und aus der Haut zu fahren. Mhm. Und damals stand da eben halt drin, es würde auch viel bringen, zu sagen, komm, setzen Sie sich hin. Sie haben ja recht. Mhm. Und wenn die Leute dann sitzen, dann kühlt sich das auch schon ab. Also wenn wir wirklich mal Themen haben, wo wir sagen, ach Gott, da sind wir jetzt aber überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Mhm. Dann ist das oft so, dass wir uns dann auf den Balkon setzen und dort miteinander reden, also nicht im Stehen. Das hilft eigentlich auch schon ganz viel.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also was passiert da? Unser Körper, wir wissen ja, wir hatten ja bei der Folge Emotionen darüber gesprochen, was eigentlich zuerst da ist. Das Erleben des Körpers, ich ärgere mich, Blutdruck steigt an, Puls geht hoch. Oder ob zuerst die Emotion da ist und dann kommen die körperlichen Symptome. Und das Spannende daran ist, dass wir auf jeden Fall aber so eine Rückkopplungsschleife haben. Das heißt, wenn ihr sitzt, dann fängt euer Körper per se an, sich zu beruhigen. Also der hat gar keine motorische Veranlassung mehr, Blut wahnsinnig schnell durch den Körper zu pumpen. Ja. Und das wiederum gibt unserem Gehirn die Rückmeldung, so schlimm kann es nicht sein. Weil wenn es schlimm wäre, würde das vegetative Nervensystem, also das Herz würde pumpen, der Puls würde rasen, wir würden aufgeregt sein. Das wäre einfach deutlich höher. Und ja, Sitzen ist eben auch aufregend deutlich anstrengender oder funktioniert einfach viel, viel schlechter.
Naja, und ich glaube auch, da sind weniger Spielchen möglich. Also dieses berühmte, ich laufe vor dir weg in der Diskussion, ich gehe in einen anderen Raum, einer muss ja halt immer hinterherlaufen.
Ja.
Das bringt ja auch Nervosität rein, also sowas.
Ja, vor allem ist es ein Machtgefälle. Ne? Also wenn du dich umdrehst und sagst, so, jetzt ist aber auch Schluss an der Stelle dann und gehst weg, dann erzeugst du ein Machtgefälle, was dann nämlich heißt, ich entscheide, ob wir uns unterhalten oder nicht. Und das ist immer eine Zurücksetzung. Und es gibt tolle Untersuchungen zum Thema Streit und da ist das zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Erleben, mir wird etwas vorgeworfen und ich kann mich dafür nicht rechtfertigen, weil der andere aus Macht heraus, aus der Gesprächsführung heraus die Situation beendet. Und das ist eins der Themen, die in Streitprozessen als unglaublich abwertend wahrgenommen werden.
Also das meinte ich ja mit Umgang. Ich kann ja meine Frau nicht einfach anpfeifen. Das zählt ja auch alles.
Also ihr bleibt sitzen, ihr habt offensichtlich so einen Deal, keiner verlässt irgendwie das Zimmer im Streit oder erzeugt Macht. Gibt es noch was?
Naja, wir kennen so ein bisschen die Triggerpunkte von uns. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn man mit mir spricht, auch wenn man mit mir streitet, wenn man mich nicht anguckt. Das achte ich als unheimlich respektlos.
Und dann sagst du, guck mich an, wenn du mich anbrüllst.
Nö, aber ich weise dann schon irgendwann drauf hin und sage, ich fände es schon irgendwie nett, wenn du mich wenigstens anguckst, wenn wir jetzt drüber diskutieren und eben halt nicht nach links an die Wand starrst. Körpersprache ist ja auch immer so ein Thema. Ja, also manche verschränken ja dann bockig die Arme und merken das gar nicht, wo man sagt, okay, da macht er jetzt eh zu, was soll ich da jetzt noch argumentieren? Das ist noch so ein Thema, was meine Frau weiß, was sie auch vermeidet, das gelingt uns auch nicht immer. Ja, aber ich sag mal, wenn sie dann zur Seite vielleicht mal guckt, so dann weiß ich, okay, eigentlich ist das jetzt keine Absicht, keine bewusste Handlung in dem Sinn, dass sie mich abstrafen will oder provozieren, sondern da hat sie jetzt vielleicht auch mal irgendwie gerade dicke Backen. Dann halte ich das schon eine Weile aus. So, aber wenn das jetzt irgendwie 4 Minuten lang wäre, würde ich schon sagen, du weißt doch, das ist jetzt so mein Wunderpunkt.
Also als Gedankenexperiment, wenn die im Streit die Augen zumachen würde?
Nee, würde mich genauso stören. Ich möchte ja meinem Gegenüber in die Augen gucken. Ich möchte ja sehen, was da los ist. Also,
aber was siehst du denn an den Augen?
Ja, ich finde, im Gesicht sieht man unheimlich viel Gestik.
Was siehst du denn an den Augen?
Ja, zum Beispiel könnte es ja sein, wenn es ein Thema ist, was meine Frau emotional belasten würde, das hatten wir noch nicht, aber dass da vielleicht eine Träne irgendwie, dass du merkst, die Augen wären wässrig, das ist ja dann spätestens ein Indiz zu sagen, irgendwie müssen wir jetzt ganz schnell einen Cut machen und nicht im Sinne von, da reden wir jetzt nicht mehr drüber, tschüss, sondern wo ich erkennen würde, okay, pass auf,
Schnick, Schnack, Schnuck, wer gewinnt hat, hat's recht.
Ja, wie viel ist es mir vielleicht auch wert?
Ja.
Ja, oder ob ich sage, weißt du, dass also es gibt nichts, was so viel wert sein kann eigentlich, dass ich dafür sorge, dass irgendjemand anfängt zu weinen.
Das stimmt.
So und sagt, gut, ist egal, wir machen das jetzt so, wie du das willst, so würde ich das dann auch nicht kommunizieren, aber sagen, ich verstehe das schon und dann lass uns das ausprobieren. Also Kompromisse finden irgendwo auch.
Ja, ja, das ist ja das Ziel, ne? Wenn man sich streitet, und ich glaube, Anja hat das ja auch beim letzten Mal ganz gut mitgenommen, so dieses Thema, kannst du einen Kompromiss finden, kannst dich auf die Suche machen, aber es ist natürlich spannend, wie du es schaffst, dich von diesem emotionalen Aspekt so zu regulieren und zu sagen, okay, ich mach das so klar, ich mach das so, so deutlich, und offensichtlich scheint es ja aber doch dieser Moment zu sein, dass du auch trotzdem eine affektive Erwartung hast, sofern sowas überhaupt geht, eine affektive Erwartung, aber im Sinne von, ich möchte auch die Merkmale deiner emotionalen Reaktion sehen, also kannst du den Blickkontakt halten, runzelst du vielleicht die Augen, ja, oder ähnliches.
Ne? Ja, oder die Mundwinkel gehen runter, oder was auch immer. Das finde ich schon wichtig. Das resultiert vielleicht auch alles daraus, ich hatte mal ein größeres Projekt und das war unheimlich intensiv. Es gab verschiedene Beteiligte da dran und da gab es auch, ich sag mal, einen sehr unangenehmen Charakter, sehr laut, sehr polternd, und da gab es auch ein gewisses Kräftemessen, auch in der Argumentation. Mhm. Aber an irgendeinem Punkt merkt man ja auch, okay, also das strengt mich ja auch an. Mhm. So, und ich glaube, nichts sozusagen ist ja irgendwie auch erfüllender in der Diskussion, wenn man die Ruhe behält. Mhm. Wenn einer aus dem Gleis sozusagen hüpft und man selber aber ruhig bleibt und dann natürlich auch irgendwo ja Einfluss nehmen kann, dass die Situation nicht eskaliert, dass man den zurückholt. Man hat einen klaren Kopf. Das hat man ja sonst auch nicht in irgendwelchen Diskussionen, wenn man wütend ist, stinkig, laut ist, dann ist man auch nicht mehr so rational. Mhm. Ja, und ich behaupte, viele Dinge sind auch nicht so wichtig. Also das wird immer heißer gegessen, als es gekocht wird, oder wie heißt das? Wird heißer gekocht, als es gegessen wird? Ja, irgendwie so.
Also gut, jetzt bei den Temperaturen draußen kann man durchaus auch mal heißer essen, als es gekocht wird.
Ja, genau, da ist der Salat dann doch heißer, als er gekocht wurde.
Ich habe heute ein schönes Bild gesehen, das war ein großer Teller zwischen, da waren Eiswürfel drauf und mit der Unterschrift Sommergulasch.
Ja.
Hat mir außerdem gut gefallen.
Ja.
Also ich nehme da fast das nochmal ganz kurz ein bisschen so zusammen, also so ein bisschen die Regel im Sinne von, was brauche ich, dass ich mich trotz des Streits gut fühle. Das wäre bei dir das Angucken, das Blickkontakt halten. Dann zu sagen, komm, wir setzen uns hin, komm, wir schaffen einen Zeitpuffer.
Mhm.
Ja, was auch sehr, sehr hilfreich ist, ist mal die Position des anderen einzunehmen, also mal aus dessen Perspektive oder deren Perspektive zu argumentieren und zu sagen, ich versuche das mal so zu formulieren, wie ich dich jetzt verstehe, was du sagen möchtest. Ne? Kleine Empfehlung da an der Stelle, nicht mit verstellter Stimme reden. Das hat dann das Empfinden, logischerweise, dass man den Gegenüber oder die Gegenüberin nachäfft, was ja dann nicht deeskalierend wirkt übrigens.
Ja klar, das meine ich ja, das ist ja respektlos, das ist wie nicht angucken.
Genau.
Das aber ist halt ein Niveau, das hat man ja nicht nötig.
Also sich wirklich mal in die Lage versetzen, wirklich mal vielleicht das mit eigenen Worten zu formulieren, auch mal durchaus so einen Satz zu bringen wie, ich versuche das mal mit meinen Worten auszudrücken, was dich gerade stört, weil manchmal ist es auch so, dass man dann, wenn man diese Worte ausspricht, das natürlich nochmal anders verarbeitet, nochmal einen anderen Zugang dazu hat. Und was ich dann häufiger mal erlebe, dass der Gegenüber dann sagt, nee, so meine ich das nicht, weil ich dann meine Worte verwende. Und plötzlich wird klar, dass wir einfach vielleicht aufgrund der Bedeutung, die wir unterschiedlichen Worten natürlich unterschiedliche Bedeutung beimessen, der Streit resultiert. Also das vor kurzem mal gehabt in einer Situation, da sagte jemand in einem Gespräch, na, ich möchte nicht das Gefühl haben, Sie sitzen am längeren Hebel. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, habe dann auch gleich das Gespräch gesucht wieder und habe gesagt, Moment, wie meinen Sie denn das mit am längeren Hebel? Und weil das für mich immer so ein Ausnutzen von Macht hat. Und das war gut, dass wir gleich drüber gesprochen haben und sehr schnell drüber gesprochen haben, weil dann war klar, dass ich diesem Ausspruch am längeren Hebel sitzen eine völlig stärkere, deutlichere und intensivere Machtbedeutung beimesse als die Person, die es gesagt hat.
Mhm.
Und das finde ich dann ganz wichtig. Deshalb ist es gut, das mal mit eigenen Worten zu formulieren und nochmal zu sagen, Mensch, du hast gerade die und die Redewendung benutzt, das bedeutet in meiner Welt übrigens das und das. Meinst du da das Gleiche?
Ich finde, man sollte sich auch immer die Frage stellen, warum streitet jemand?
Mhm.
Also streitest du über Belanglosigkeiten? Ist das was für dich, wo du dann sagst, da kann ich mich wunderbar streiten, so besonders belanglose Dinge, da fange ich Streit an? Eigentlich doch nicht. Doch nur bei Dingen, die dir wichtig sind.
Na, das ist ein sehr rationales Vorgehen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Jemand in meinem Umfeld sagt, ich bin heute hier wegen dem Film. So, dann formuliere ich mental automatisch wegen des Films. So, das sage ich der Person dann nicht. Aber das passiert schon bei mir mental. Und wenn ich dann mit Leuten ein bisschen besser und näher bekannt bin, kann es durchaus auch mal sein, dass ich in so einer Streitsituation oder in einer Situation so eine wirklich blöde Verbesserung anbringe. Und das ist natürlich Pillepalle. Das dient tatsächlich in der Situation dann ja, die Person aus dem Konzept zu bringen.
Oder? Ja, du stichelst dann, genau.
Genau, und dieser Person auch zu sagen, guck mal, wenn du diesen Fehler gemacht hast, gibt es eine Korrelation zum größeren Fehler. Aber das ist ja was Irrationales. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich sage, das ist eine Kleinigkeit, darüber streite ich, das ist groß, darüber streite ich nicht. Weil die Unterschiede können ja, oder die Wahrnehmung, was ist klein, was ist groß, kann ja unglaublich unterschiedlich sein.
Ja, aber ich gehe jetzt zumindest in der Partnerschaft davon aus, wenn meine Frau und ich ein Thema haben, worüber wir diskutieren, dass das keine Belanglosigkeiten für sie sind. Die kommt doch nicht nach Hause und sagt, also heute ärgere ich ihn mal. Das meine ich. Also auch zu sagen, okay, es muss ja irgendwas sein, was wichtig ist.
Aber und in der
Verhaltensökonomie muss ja dann.
Also in der Verhaltensökonomie akzeptieren wir, dass es diesen affektiven, emotionalen Part gibt, wo das diese Abwägung zwischen das ist belanglos und das ist nicht belanglos überhaupt nicht stattfindet. Also es kann ja sein, dass etwas passiert, was dich schlicht ärgert. Punkt. Nur emotional. Oder du sagst, boah, das ärgert mich jetzt. Dann ist das ja nicht abwägend. Dann ist ja diese Emotion da, weil du sagst, mein Erwartungswert, den ich hatte von einer Situation, von einem Ereignis, der ist nicht eingetreten. Also es gibt darum eine Frustration. Und wenn das für mich bedeutsam ist, dann kommt auch der Ärger.
Na genau, du hast ja gesagt, wenn es für mich bedeutsam ist.
Genau.
Also muss, wenn jemand diskutiert oder man streitet, ist es für mein Gegenüber bedeutsam. Und dann muss ich mir doch einfach nur die Frage stellen, wenn es ihm so wichtig ist oder ihr, kann ich da nicht ein Stück drauf zugehen?
Aber das ist ja die Konsequenz dessen. Also ich gebe dir ein Beispiel.
Die erste Erkenntnis ist ja, sich einzugestehen, das ist jemandem wichtig und nicht einfach, der will nur stänkern.
Na, ich gebe dir ein Beispiel. Du bekommst eine Spritze, weil du dich boostern lässt. Wogegen, wofür auch immer. Jetzt schwillt der Arm, in den gespritzt wurde, an und du sagst einer Person in deinem Umfeld, oh Mensch, irgendwie mir tut der Arm weh. Und jetzt haut die Person, weil sie den Witz erzählt, dir mit Schwung auf diesen Arm. Dann ist ja der Schmerz trotzdem da.
Na klar.
So, und dann ist ja auch dieser Moment da, wo du sagst, oh Mann. So, das Einzige ist, du haust nicht zurück, weil du sagst, der hat ja nicht mit Absicht gemacht. Der hat ja nicht gesagt, so, jetzt erzähl ich mal was Lustiges und jetzt haue ich auch exakt auf den Arm. Jetzt haut er dir aber zum zweiten, zum dritten Mal auf den Arm. Dann würdest du auch die Erwartung haben, ey Alter, ich hab dir das gesagt, lass das, das tut nämlich weh. So. Und diese Frage, was tust du dann, die ist ja entkoppelt davon, dass es schmerzt. Das heißt, der Ärger ist ja da.
Ja, aber das machst du ja schon nach dem ersten Mal. Du drehst dich ja dann wahrscheinlich zur Seite und sagst, Mensch hier, ne, oh Krause, tut das weh. Ja, und das Gegenüber merkst und dann bekommst du ja die Reaktion mit. Entweder ein hämisches Grinsen, so nach dem Motto, hat funktioniert. Oder, oh verdammt, das habe ich vergessen, es tut mir leid. Das hämische Grinsen kann man einmal hinnehmen. Und sagen, okay, hat er seinen Spaß gehabt.
Genau, aber du ärgerst dich.
Aber er wird mir kein zweites Mal auf den Arm hauen.
Aber du ärgerst dich auch. Also der Ärger ist ja da. Und dann
ja, aber ich streite dann nicht.
Genau, das ist sozusagen der Unterschied.
Weil was soll ich jetzt sagen? Es tut weh. Ja. So, das aber möchte ich nicht, dass du es nochmal machst. Das tut weh. Also was ist denn das für eine Diskussion? So, das
okay, wir machen mal ein anderes Beispiel. Du bist mit deiner Partnerin, deinem Partner in der Küche und räumst die Spülmaschine aus. Und du kriegst mit, dass sie während des Spülmaschine-Ausräumens ab und zu noch aufs Handy guckt oder irgendwas anderes macht und du sagst, Mensch, kannst du das nicht einfach, konzentrier dich mal darauf bitte. Mal eine Sache nur. Ja. Nimmt das Erbstück deines Großvaters, macht wieder was nebenbei, peng, auf den Boden. Dann wirst du ja nicht sagen, na gut, hat sie nicht mit Absicht gemacht?
Nee, ich gehe dann erstmal raus zum Beispiel.
Das wollte ich wissen, genau.
Also du gehe dann erstmal raus, auch nicht, ich renne dann auch nicht oder schmeiß die Tür zu. Ich gehe dann halt raus auf den Balkon,
Okay, du hast also, wenn du merkst, dass du anfängst, dich zu ärgern, so die Strategie zu sagen, okay, dann gucke ich erstmal einen Moment, was das mit mir macht.
Ich nehme einen Moment Zeit für mich und gebe aber auch dem anderen die Möglichkeit, sich zu ordnen.
Die Küche aufzuräumen wieder.
Vielleicht das, aber in dem Moment, wo ich direkt lospoltern würde und sagen, Mensch, meine Güte, vielen Dank nochmal. Ja. Und jetzt hast du auch noch runtergeschmissen. Das hast du ja super gelöst, Mensch, hier. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, das. Verhindere ich ja auch, dass sozusagen meine Frau einfach eine Minute später kommen könnte, sonst tut mir echt wahnsinnig leid und das war gar keine Absicht. Dann habe ich schon gar keinen Streit mehr. Dann bin ich trotzdem traurig. Und ich ärgere mich vielleicht auch noch ein bisschen und sage, oh Gott, das war mir, das fand ich wirklich blöd oder das, was weiß ich, die Tasse war eben halt was Besonderes für mich, aber die ist zerbrochen. Die ist doch schon kaputt. Also was soll ich denn jetzt noch machen? So, ich kann sie jetzt nur noch bestrafen und sagen, Mensch, indem ich laut werde, indem ich stänkere, indem ich eine Entschuldigung nicht annehme oder probiere, aber die Tasse ist kaputt.
Also bin ich ja total bei dir.
Also ist das für mich nicht das Thema, da ewig zu diskutieren. Ich kann dir ein anderes Beispiel geben, was wir wirklich reell hatten. Kommt immer mal wieder vor. Wir haben in der Küche, ist auch die Waschmaschine bei uns. Und wir wechseln uns beim Kochen ab. Zu Sachen, die ich koche, gibt Sachen, die meine Frau kocht. Na, und dann können wir uns das gegenseitig wünschen. Und meine Frau hat öfters die Waschmaschine angemacht. Und ich habe immer dann das Glück zu kochen oder gebeten zu werden zu kochen, wenn die schleudert. Und das ist was, das kann ich überhaupt nicht verknusen, weil ich gerne Musik dabei anmache in der Küche oder ich lasse irgendwas nebenbei laufen, eine Doku, irgendwas, was mich interessiert oder die Kinder sind mit dabei. Und dieses Waschmaschinengeräusch, das ist was auch so ein Triggerpunkt. Da könnte ich ungespitzt durch die Decke fliegen. Ja? Und ich habe das auch oft genug geäußert und gesagt, du, es wäre schon toll. Ich mag das nicht. Muss sie die jetzt nochmal zum Schleudern extra anstellen? Nochmal, gibt es so ein Programm, ne? Schleudert ja nur einmal alles
schleudern,
mit.
2 Stunden, nur schleudern.
Naja, das ist dann sozusagen, wenn die Wäsche fertig ist und geschleudert, dann schleudern wir meistens noch einmal, dass es ein bisschen trockener wird. Und ich sage, musst du das jetzt machen? Bitte, das nervt mich so. Und das ist ja auch keine böse Absicht. Meine Strategie ist halt entweder dann, oder mittlerweile die, dass ich dann halt aufhöre zu kochen in dem Moment. Geh einfach raus. Sag, pass auf, ist nicht schlimm, kannst schleudern. Mach halt einen Herd auch wieder aus, also Abbruch, gehe auf den Balkon, dann rauche ich eine, weil ich habe Zeit. So, und wenn die 10 Minuten, ich weiß ja, wie lange das Ding schleudert, vorbei sind, gehe ich rein und mache einfach weiter. Das passiert mittlerweile auch selten, weil die 10 Minuten, die das Essen dann länger braucht, die merken ja auch alle. Sagen dann, okay, verdammt.
Also fassen wir zusammen, liebe Anja. Konstantin arbeitet mit emotionaler Erpressung.
Ja.
Und
mit Essensentzug.
Mit Essensentzug.
Mit Essensentzug.
Genau, also tatsächlich vielleicht das Ganze mal so ein bisschen nochmal auf den Punkt gebracht. Es gibt gute Strategien, sich diesem emotionalen Erleben eben nicht so unmittelbar hinzugeben. Das ist ein Zeitpuffer einbauen, das ist was ganz Wichtiges. Dem Körper diese vegetative Symptomatik zu nehmen, also hinsetzen ist eine gute Idee. Im Vorfeld ein paar Regeln abstimmen, wir verlassen nicht das Zimmer oder wir bewerfen uns nicht oder wenn dann mit Dingen, die uns nicht unsere Großeltern geschenkt haben. Also tatsächlich ein paar Regeln aufbauen und das Wichtige ist auch zu verstehen, dass selbst wenn man so wie Konstantin jetzt gut aufgestellt ist und sich gut zurücknehmen kann, auch Verständnis dafür zu haben, dass dieses, ich nehme mich dort raus, ich reflektiere das, eben auch etwas ist, was nicht jeder kann und nicht jede kann. Und dann auch zu sagen, es ist auch total okay, wenn der eine oder die andere dann einfach für einen Moment emotionaler reagiert. Das ist nicht schlimm und tatsächlich lohnen sich eigentlich die allerwenigsten Dinge wirklich drüber zu streiten.
Ja, finde ich ein schönes Schlusswort.
Deshalb habe ich es so formuliert.
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal und schreibt uns wieder, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne auf uns zu.